Gerade wenn eine Mission vorsteht. Aber Johannes Jakob hat gebeten, dass er die Vorbereitung nicht machen muss. Der ist beruflich so ausgelastet. Deshalb nicht dran. Und ich bin gefragt worden, ob ich mal was über den Propheten Elia sagen könnte. Da war ein Wunsch und dem Wunsch will ich jetzt heute nachkommen. Aber nicht die ganze Geschichte von Elia. Dauert das viel zu lange. Und bei der Vorbereitung ist mir auch aufgefallen, es geht gar nicht um Elia letztlich und andere alttestamentlichen Propheten oder Personen, sondern es geht um Gott und wie er seinem Volk begegnet. Und es geht um das Volk Gottes, wie es seinem Gott begegnet. Und dazu braucht es manchmal Menschen als Vermittler. Elia, ein Prophet, ist die Stimme Gottes und an das Volk, damit das Volk wieder hört. Die Geschichte, die ich mit euch zusammen ein bisschen anschauen will, steht in 1. Könige 17. Wir befinden uns etwa 850 vor Christus. In Israel herrscht ein König namens Ahab. Der wollte auch eine Frau haben, hat sich gedacht, ich suche mal irgendeine Person und findet irgendwo eine, wo er sie nicht finden sollte, nämlich unter anderen Völkern. Etwas nördlich, Phönizien heißt das Gebiet. Da gab es zwei große Handelsstädte, Tyros und Sidon, die waren recht reich und mächtig. Und da hat er sich eine Frau besorgt. Oder vielleicht haben die beiden Väter das irgendwie nur ausgehandelt. Das ist ja auch oft so damals gewesen. Jedenfalls kommt diese Frau Isabel aus dem Zentrum des Baalskultes. Und das ist Götzendienst. Isabel heißt die. Übrigens, es gibt einen Rocksong von der finnischen Band, die heißt auch Jezebel, heißt der Song. Da kommt diese Jezebel in diesem Rocksong aber sehr positiv weg. In der Bibel kommt sie sehr negativ weg, weil sie den Götzendienst, den Baalskult nach Israel bringt und vor allem, weil ihr Mann zu schwach ist, um sich dem entgegenzustellen. Und so gewinnt sie und dieser Baalskult Einfluss. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Von dem hat man erwartet, dass er Regen bringt. Er wurde dargestellt als ein Stier. Manchmal hat man ihn auch in manchen Gebieten als Gott der Berge bezeichnet. Also das war so der Gott, der in der damaligen Zeit so der im Mittelpunkt stand. Es war nicht der höchste Gott. Der höchste Gott hieß El. Aber in den Schriften, die wir so haben und Funde, kommt Baal viel häufiger vor. Und wir merken, die Verehrung an der Bibel wird auf Baal konzentriert. Nicht, und das kreidet Gott den Menschen an. Baal und Aschera kommt dann auch noch vor. Das war vermutlich in der Mythologie der Phönizier, die Mutter von Baal. So, und das, was Gott ganz klar und deutlich verboten hat, ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Das ist der Kampf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Kampf um soziale Gerechtigkeit. Und beides wird immer wieder betont. Es geht viel weniger um ethisches, richtiges und falsches Leben. Es geht viel weniger um diese Opferpraktiken und was da alles ist. Das Entscheidende ist immer, was dahinter steckt, wen verehrst du? Und lebst du ein Leben, in dem auch die Armen zu ihrem Recht kommen? Wen verehrst du? Das durchzieht sich in der ganzen Bibel. Und das letzte Buch der Bibel hat auch genau dieses Thema. Da geht es weniger darum, wie sind die letzten Anzeichen vor dem Ende und welchen Fahrplan gibt es. Es geht mehr darum, wer wird verehrt? Wer ist der mächtige Gott? Wer ist der Gott, der regiert? Wer geht wirklich voraus und ist hinter mir? Wer ist wirklich stärker? Gott, du bist höher, du bist stärker, haben wir gesungen. Und im praktischen Alltag verlieren wir das aus dem Blick. Ich jedenfalls. Und da wird alles andere stärker und mächtiger als Gott selbst. Und nun beruft Gott diesen Propheten Elia und dieser Prophet Elia sagt zu dem König Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. 1. Könige 17, Vers 2. Aha, es wird also Trockenheit geben. Das ist nicht so rein zufällig gewählt von Gott. Das ist ganz absichtlich, das ist eine maßgeschneiderte Antwort auf das Problem. Das Problem ist Götzendienst, das Problem ist, dass vor allem der Ahab und die Menschen Baal verehren, Gott kam auch noch vor, ja, Jahwe, sein Name, der wurde auch mit verehrt, der gehörte auch dazu. Das ist so eine schöne Religionsvermischung. Es ist eine Kampfansage an Baal, denn Baal ist der Gott der Fruchtbarkeit. Baal ist der Gott, der Regen bringt. Von Baal haben wir unsere Ernte. Und jetzt sagt Gott durch Elia, es gibt keinen Regen, es gibt keine Ernte, es gibt eine Hungersnot. Und Baal kann nichts daran ändern. Also eine maßgeschneiderte Antwort, kein zufälliges Wunder oder Gegenwunder, je nachdem, wie man es bezeichnen will, keine Plage, die einfach mal so kommen soll, sondern eine ganz klare Antwort auf das Fehlverhalten des Volkes Gottes, nicht der Heiden. Des Volkes Gottes. Elia selbst wird versorgt und da kommen die Raben ins Spiel. Er soll an einen Bach gehen in der Nähe seiner Heimatstadt und dort kommen Raben und versorgen ihn. Mehr kann ich zu den Raben auch nicht sagen, ob es Krähen waren oder so ähnlich. Also, und sie versorgen diesen Elia, aber irgendwann wird die Trockenheit so groß, dass der Bach versiegt. Und nun, was jetzt? Und dann sagt Gott zu Elia, Vers 8, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleibe dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Das ist merkwürdig. Der soll jetzt genau dahin gehen, wo die Isabel herkommt, ins Zentrum des Baalskultes. Und da ist eine Frau, die hört auf Gott. Das ist eine Kampfansage an die Israeliten. Hier bei euch in Israel gibt es keinen mehr, der auf mich hört. Das stimmt nicht ganz. Wir erfahren später in der Geschichte von Elia, dass einige Menschen gewesen sind, die auf Gott gehört haben, oft heimlich. Teilweise sind sie versteckt worden von einem sehr hohen Regierungsbeamten des Ahabs, dieser Regierungsbeamte war auch auf Seiten Gottes, aber die mussten das alles so heimlich machen. Das ist ja immer so, wenn Verfolgung gibt, dann gibt es zweierlei, was zuerst verboten wird, die Versammlung der Christen und das Aussprechen, dass Gott höher und größer ist, dass Jahwe die Nummer eins ist, dass es keinen anderen Gott gibt als Jahwe. Das sind die beiden Punkte, mit denen in allen Verfolgungssituationen gearbeitet wird. Können wir weltweit sehen, wenn es um Verfolgung geht und Unterdrückung von christlicher Religionsausübung, dann werden diese beiden Maßnahmen gezogen. So, das hat die Könige damals, die Isabel und der Ahab, auch versucht. Gott sagt hier, ich habe dieser Witwe befohlen. Vorher heißt es, ich habe den Raben befohlen, dich zu versorgen. Hier hat er eine Witwe befohlen, zu versorgen. Da sind also Raben, die hören auf Gott und eine Witwe im Heidenland, die hört auf Gott. Und Gott hat die Macht, dort ihr was zu befehlen und sie tut es auch. Und das Volk Gottes? Das hätte sich doch merken können, Mensch, wie haben wir Dürre. Was machen wir? Ach, wir waren früher in der Wüste, das ist doch unsere alte Geschichte, sind durch die Wüste gewandert. Da hatten wir kein Wasser, hat Gott Wasser geschenkt. Wir hatten nichts zu essen, hat Gott Essen geschenkt. Aber an all das haben sie vergessen, nicht dran gedacht. Diese Dürre war ein Ruf Gottes. Gottes wollte sich Gehör verschaffen bei seinem Volk. Und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht hören. Wir versuchen was anderes, wir warten mal ab. Das Wetter wird sich bestimmt ändern. Außerdem haben wir noch Baal, der wird irgendwann mal hören und uns helfen. Aber da, mitten dort im Zentrum des Baalskultes, ist eine Frau, eine Witwe, eine die zur untersten Gesellschaftsschicht damit gehört, wirtschaftlich gesehen, die hat den Befehl Gottes gehört und die handelt danach. Das merken wir, Elia macht sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Elia erwiderte, geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Hätte ich das gemacht? Die muss wirklich schon Vertrauen zu Gott haben. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Sie hat genug zu essen. Es ist nicht Wohlstand. Es fließt nicht über, obwohl der Ölkrug überfließt. Es reichte aus. Das war genug. Hier mitten im Feindesland, im heidnischen Land, wo Baal verehrt wurde, da ist auf einmal genug zu essen. Und dann heißt es später in Kapitel 18, in Samaria sind alle Vorräte aufgebraucht. Dort, wo die Menschen, die Gott verehren sollten, leben, sind alle Vorräte aufgebraucht. Aber hier nicht. Warum? Weil Gott hier ist. Genau hier. Im Heidentum, in der heidnischen Umgebung. Und leider nicht so präsent, sich erweisen kann unter dem Volk Gottes, weil das Volk Gottes ungläubig ist. Es vermischt, das merken wir später in der Geschichte, ich habe schon erwähnt, den Glauben an Gott, an Jahwe, mit dem Baalsglauben. Diese Frau tut es nicht. Woher ist sie zu der Erkenntnis gekommen? Wir wissen es nicht. Aber da ist eine, die auf Gott hören will. Und die anderen, die hören könnten und sollten, tun es nicht. So, das ist die schöne Geschichte. Und heute? Wer ist das Volk Gottes? Gehören wir dazu? Ich gehe mal von aus, ja, dass du dich dazu zählst. Was bedeutet das für dich und mich? Kennen wir noch Götzendienst? Nein, wir haben keine Götzen mehr. Ja? So Statuen, so ein Stier haben wir nicht. Andere Religionen kennen noch irgendwelche Statuen, vor denen fallen sie nieder und opfern denen. Aber das kennen wir ja nicht, zum Glück nicht. Kennen wir keine Götzen? Ich versuche euch mal auf die Spur zu bringen und wie ich mich selbst auf die Spur gebracht habe. Was könnten Götzen sein? Ich starte mit dem Udo Lindenberg, Rockmusiker, auch schon etwas höheres Alter, aber sehr erfolgreich. Auch die Jüngeren kennen den immer wieder, stelle ich fest. Er hat mal zum Katholikentag vor einigen Jahren eine Zeichnung gemacht zu den 10 Geboten. Und bei den Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat er eine Figur gemalt, die sieht so ähnlich aus wie er selbst. Und dann ist eine Leinwand und auf diese Leinwand malt diese Figur was drauf. Also Götter, das sind plötzlich wir Menschen. Wir Menschen vergöttern Menschen. Der Begriff Idole, das ist mein Idol, kommt ja auch von sprachlich daher von dem griechischen Wort Götter, Götzen. Wir verehren Menschen. Wir Christen vielleicht auch. Wir verehren diese Speaker, die großen oder Lobpreisleiter. Und wenn die plötzlich fallen, glaubensmäßig, dann fällt unser Glaube auch. Und in den letzten 2 Jahren sind ja einige der Größen im christlichen Bereich gefallen und mussten zurücktreten und so weiter. Und dann schreiben Menschen erbost ihre Briefe Christen, wie das sein könnte und so weiter und so fort, wie die das machen, das wäre ja ihr Vorbild gewesen. Da merkt man plötzlich, dass Christen vielleicht auch so ihre Idole haben, ihre Götzen. Und Gott sagt, ich bin dein Idol. Auf mich musst du dich ausrichten. Ich bin für dich da. Und du kannst mir begegnen. Du brauchst nicht diesen anerkannten Redner oder Lobpreisleiter oder wen auch sonst. Ja, also Menschen können das sein. Es gibt ein Buch, das hat man mehrere Preise gewonnen vor einigen Jahren. Ernest Becker. Und der schreibt so, dass wir Menschen geneigt sind, unseren Partner, unsere Partnerin als Götzen zu sehen. Wir vergöttern die. Und plötzlich stellen wir raus, fest, die sind ja gar nicht so göttlich. Und was machen wir, sagt er und schreibt er, dann suchen wir uns einen anderen Gott. Weil wenn dieser Gott mich anschaut und mich annimmt, wenn diese Frau mich annimmt als Mann, dann bin ich ja was wert. Und wenn ich plötzlich feststelle, die ist ja auch nicht keine Göttin, dann sinkt mein Wert ja. Und dann, zack, gehen wir auseinander und suchen den nächsten Gott, die nächste Göttin. Also wir verehren so leicht Menschen. Und ich bin davon nicht gefeit. Und ich vermute, die meisten von euch auch nicht. Es gibt Menschen, die sind davor gefeit, ja. Ja, das wäre das eine. Das andere, was könnten noch Götter sein? Letzte Woche sagte ein Moderator in der Sendung, früher haben die Menschen Gelübde gegeben und abgesprochen, um Not zu beseitigen und in Notzeiten. Heute haben wir die Technik. Und dann ging es weiter um ein Dammprojekt am Rhein. Ja, Gelübde drücken aus. Ich erwarte von Gott etwas, die Hilfe. Ich weiß, Gott ist mächtig zu helfen. Und heute haben wir die Technik. Und haben wir die? Die haben wir auch, ja, als Christen. Wir leben auch damit, genauso, als Volk Gottes. Und verlassen uns viel auf Technik, auf technische Dinge, vielleicht manchmal mehr als auf Gott. Dann die Halbgötter in Weiß sind ja auch bekannt, der Name ist ja schon sprichwörtlich. Die Medizin hat einen Status einer Religion bekommen und Gesundheit auch. Manfred Lütz hat ja vieles darüber geschrieben. Gesundheit ist das, was wir vergöttern und verehren und die uns die Gesundheit bringen, die sind auch im Rang von Halbgöttern. Ja, das haben wir genauso oder viele von uns vermutlich. Hauptsache gesund ist dieser Spruch. Es ist schön, wenn man gesund ist, ja, ganz klar. Das ist eine super Sache. Aber ist die Gesundheit die Hauptsache? Jemand anders schrieb letzte Woche, so dieses Leben, was wir gewohnt sind, immer besser, immer schöner, ist so ein westeuropäisch-amerikanischer Traum, den wir so leicht hinterherjagen und hier Gänse vergöttern. Ich gehöre zu diesen Wohlstandskindern in meinem Alter. Ich kann mich an die 70er Jahre ein bisschen erinnern. Da fing alles an, was wir so kennen an Süßigkeiten und so. Und es ging fast immer nur aufwärts. Dann gab es Krisen, aber die haben wir bewältigt. Die Euro-Krise, Bankenkrise und sowas. Aber jetzt kommen wir in eine Situation hinein, wo wir merken, hier kommen immer mehr Krisen. Andere Kulturen kennen das ja viel häufiger, diesen Krisenmodus schon. Aber wir nicht. Wir leben in diesem westeuropäisch-amerikanischen Traum. Schöner, besser. Und das macht sich im Gemeindeleben auch bemerkbar und in unserem Denken über Gemeinde, Gemeindewachstum und so weiter. Und wie wir umgehen mit Krankheit, Gesundheit, Evangelisation und so weiter. So, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen wie das Volk Gottes früher auch schon. Und Gott schickt hier Trockenheit. Was schickt Gott uns möglicherweise? Weil er sagt, ihr habt einen Götzen. Vielleicht kommt in dein Leben Trockenheit, ist in deinem Leben Trockenheit, glaubensmäßig, vielleicht in anderer Hinsicht, wo du sagst, hier ist alles trocken. Also es gibt manche Leute, die in meiner Position, meinem Job sind, Pastoren oder ähnliche Arbeiten haben, die erleben Trockenheit in ihrem Glauben. Und das liegt nicht an ihnen, das liegt an Gott, weil er es reinschickt. Warum? Weil sie ihren christlichen Dienst vergöttern. Der wird für sie zu Gott. Und dann ist es Gnade Gottes und Geschenk, wenn Trockenheit, wenn Dürre kommt. So wie ja auch hier in dieser Geschichte. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, ich will euch mal abstrafen, sondern ich will euer Ohr gewinnen. Euer Herz soll wieder offen aufgehen für mich. Und offensichtlich ist manchmal Schmerz das Einzige, was uns hilft, dass wir unser Herz wieder öffnen und unsere Ohren wieder für Gott aufsperren. Schmerz, in dem Sinne hier Trockenheit, dann Hunger, der folgt. Das ist nicht schön, überhaupt nicht. Man kann auch nicht sagen, ja super, wenn Gott das gibt, können wir uns alle freuen, weil dann hören wir wieder auf Gott. Also das ist gar nicht meine Rede. Es ist traurig, dass Gott zu diesem Mittel greifen muss und ich glaube, Gott ist auch traurig darüber. Doch so sind wir nun mal. Als seine immer noch geliebten Menschen, wir sind so schwer von dem Begriff, wir brauchen so lange, um zu hören und zu verstehen. Und dann ist es die Trockenheit, die Gott gibt, auch vielleicht in dein Leben hinein, ein Versuch von ihm, dass er dein Ohr wieder gewinnt. Es ist ein Versuch, dir zu begegnen. Es ist ein Versuch, dass du ihm wieder begegnen willst und mal die ganzen Götzen zur Seite schiebst und sagst, ich habe nichts anderes mehr, die können mir nicht mehr helfen. Ich habe nur noch Gott. Jahwe. Gott, der gesagt hat, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wir haben es heute Morgen schon mal kurz gehört, Eggert hat es zitiert. Und wir finden in einem Brief in der Bibel, in dem Brief an die christliche Gemeinde, eine ähnliche Formulierung. Wer Jesus als Herrn bekennen wird und wer im Herzen glauben wird, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet werden. Gottes Ziel ist immer Rettung. Und das läuft immer darüber, dass wir, wie es in diesem Römerbrief heißt, Jesus als Herrn anrufen. Das ist der Name Gottes, Jesus. Und Herr bedeutet, er ist der mächtigste Gott. Er ist der oberste Gott. Er regiert. Das ist die Formulierung für Herr. Oder was dahinter steckt, hinter Herr. Und Gottes Ziel ist Rettung, ist Heil, Barmherzigkeit, ist Gutes. Aber wir versuchen das auf eigene Wege aufzuschaffen und zu wirken. Gute Vorsätze, so hat jemand mal vor vielen Jahren, eine Engländerin, England, geschrieben, gute Vorsätze pflastern ja den Weg zur Hölle, das ist bekannt. Wir meinen oft, das sind die guten Vorsätze, die uns nicht gelingen. Aber so sagt sie mal und schreibt es dann auch, es hat eine tiefsinnigere Bedeutung. Es sind die guten Vorsätze, die ihre Eigenwert gewinnen, sagt sie, und die wir dann vergöttern. Die guten Vorsätze, die wir vergöttern. Die verehren wir vielleicht. Und nicht mehr Gott. Aber das kann uns nur der Heilige Geist zeigen, wo das so ist. Das entdecken wir gar nicht. Ich jedenfalls bei mir selber nicht. Wir brauchen also dieses aufdeckende Wirken des Heiligen Geistes, sonst merken wir bei uns nicht, wo es schief läuft. Und wenn es schief läuft, dann ist es nicht so gut. Ich selber habe hier eine Schuherhöhung. Wenn ich den nicht habe, laufe ich schief und stehe ich schief. 1,5 Zentimeter oder so, was ist das? Und das bedeutet auf kurz oder lang, dass meine ganze Statik das sehr schmerzhaft werden wird. Deshalb kann ich leider auch kein Ski mehr fahren und früher habe ich Windsurfen gemacht, das darf ich auch nicht mehr, weil das ist echt schlecht. Selbst bei Stand-Up-Paddeln, was ich gemacht habe, habe ich es gemerkt nach kurzer Zeit, das Schiefstehen, das ist Mist, gelinde gesagt. Ich darf es nicht machen. Also wenn was schief ist, dann ist das letzt auf Dauer ungesund. Und Gott möchte eben nicht, dass wir ungesund leben. Und deshalb muss dieses Schiefsein raus, weg und rauskommen. Und dazu gehört erstmal die Diagnose dazu. Ja? Die ist nicht so angenehm. Man braucht immer Schuherhöhung oder kann bestimmte Schuhe nicht kaufen. Man muss bestimmte Dinge beachten. Wichtig ist, dass Gott hineinspricht in unser Leben und uns das deutlich macht. Und ich hoffe, bei dir und bei mir macht Gott das klar und deutlich, wenn da irgendwas ist, dem wir mehr Kraft und Macht zuschreiben als Gott. Denn das sind Götzen. Allem, was wir mehr Kraft und Macht zuschreiben als Gott, ist oder wird zu unserem Götzen. Und das ist das, was auf Dauer ungesund ist. Deshalb hoffe ich, dass Gott uns das zeigt und wir ihm dann wieder in dieser Freiheit begegnen können, die wir haben, wenn da keine Götzen zwischenstehen. Wenn da nicht noch irgendwas anderes ist, dem auch unser Herz zufliegt, dann sind wir beengt und begrenzt und verängstigt und besorgt. Und Gott sagt, besorgt, beängstigt, im Blick auf mich musst du überhaupt nicht sein. Eng musst du gar nicht sein. Ich will dir begegnen, in der ganzen Freiheit, die Begegnungsmöglichkeiten machen. Ich will, dass du meine Stimme hörst, ich will, dass du versorgt bist, ich will, dass dein Leben auf mich ausgerichtet wird, denn das ist ein Leben, was gelingt und das ist das Ziel Gottes. Und dazu gibt er immer wieder auch, wie gesagt, wie wir hier sehen können, maßgeschneiderte Antworten und handelt manchmal maßgeschneidert. Und nächste Woche geht es weiter mit der Geschichte, zu der komme ich heute nicht mehr. Amen. Ich möchte beten. Gib uns Ohren, dich zu hören. Gib uns Augen, dich zu erkennen und ein Herz, dein Wort zu verstehen. Dein Wort, dein Geist mögen unser Leben gestalten und alle Mächte, Kräfte, sichtbare und unsichtbare, mögen immer mehr in den Hintergrund treten, schweigen und weichen vor deinem Geist und deinem Wort. In unserem Leben, im Leben dieser Gemeinde, im Leben der Christenheit, in unserem Land und auf unserem Kontinent. Amen.